Servus, Gisti und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und Österreichs Top-Sommelier ist mir heute zugeschaltet von einem ganz besonderen Weingut und wir freuen uns auf den heutigen Gesprächsgast. Wirklich live und in Farbe sind wir im Sausaal, nämlich bei Hansi Schneeberger vom Weingut Schneeberger. Ich grüße euch.
Ich begrüße dich aufs Allerherzlichste. Heute darf ich einmal vor Ort sein und die wunderschöne Südsteiermark genießen am Weingut Schneeberger. Jetzt sitzen wir gerade im Buschenschank und ich muss dir leider sagen, da ist richtig, richtig schön.
Ja, also Hansi, ich begrüße dich gleich natürlich auch noch, aber ich weiß das. Ich bin da mit dem Radl schon vorbei. Es ist ja eine wirklich traumhafte Ecke und auch so abwechslungsreich und ich bin deswegen auch schon ganz gespannt auf die Weine, die wir allerspätestens in der zweiten Folge besprechen werden, weil das sind ja einige. Deswegen ja, also ich bin neidisch. Du weißt, ich liebe diese Region, René, und ich find's toll, dass du jetzt einen Winzer bei uns hast oder wir einen Winzer dank dir bei uns haben, der uns das noch näher bringen kann. Grüß dich, Hansi.
Ja, hallo.
Kurze Einleitung. Er ist jetzt keiner der großen Worte. Dafür kann man Barmaßlabs und das zieht mir richtig an, weil den kann ich bis heute noch nicht.
Was der ist
Hansi,
das?
Ja, das, der Hansi, die machen CrossFit. Und er kann das natürlich viel besser als ich, weil er macht es ja schon länger. Und er kann halt Übungen, die ich nicht kann. Und das ist halt die Übung, die zurzeit mein Genickbruch ist. Aber ich werde das auch schaffen. Und ja, was soll ich machen? Alles kann ich nicht kennen. Aber man muss jetzt eins vorstellen, wir sitzen da. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Und ja, ich schaue auf eine Kesselriede. Ich schaue auf Schieferböden. Unter mir Kalkboden. Habe ich auch nicht gewusst, dass wir so viel Kalk da im Sausaal haben. Der Hansi hat mir das schon alles erzählt. Und wir werden jetzt zuerst einmal seine ganze Geschichte reden, weil dieses Haus ist ja wirklich ein geschichtsträchtiges Haus. Es sind ja, ich habe mal kurz nachgezählt, knappe 20 Familienmitglieder.
Das dürfte so hinkommen, ne? Das ja. Dürfte tatsächlich so hinkommen.
Und es sind fantastische Weine auch und man muss ihm anzeigen, der Hansi lacht ja, wenn ich das sage, aber er ist für mich der wichtigste Winzer oder Weinbauer in der Steiermark, weil er ist der, den man sicher in Österreich am meisten kennt. Weil ich kenne keinen, der das Weingut Schneeberger noch nie gehört hat. Wenn man über Wein spricht oder auch im weitesten Sinne dann auch über Sturm spricht, du kommst beim Weingut Schneeberger nicht vorbei. Und er ist, wenn man so will, unser Aushängeschild, wenn es um Sauvignon Blanc, um Wösches, um Muscatella geht. Weil wenn er nicht in der Basis, im Basissegment und dann weiterhin mit seinem fulminanten Ortswein oder den Riedenweinen die Weine machen würde, so wie er es macht. Ich glaube, die Steiermark würde nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Was sagt der Hansi? Der Hansi, sag bitte was.
Was sagt der Hansi dazu? Das war eine fulminante Einleitung. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob tatsächlich jeder das Weingut Schneeberger kennt oder bewusst kennt, sagen wir es mal so. Weil wir ja fast hin und wieder so ein bisschen anonyme Produkte machen. Wir stehen ja unter anderem auch mit unseren Weinen im Regal bei Hofer Supermärkten, aber nicht unter Schneeberger, sondern das Ganze nennt sich Beberweine. Und ja, also vom Verkauf her ja, dürfte schon jeder mal eine Schneeberger Weinflaschen in der Hand gehabt haben. Ob er sich ganz bewusst war, wo das herkommt, immer ein bisschen fraglich. Ja, weil man da immer so bisschen unterm Radar fliegt. Aber ja, danke für die Einleitung und danke für die Rosen.
Aber die Sache ist das Thema Understatement. Und das ist das, warum ich den Hansi wirklich so schätze. Der nimmt sie nie so wichtig. Also sein Produkt, was im Vordergrund steht. Und du hast ja gehört, man, er ist ja nicht nur in den Restaurants, sondern er steht da viel unter Markenweinen dann im Regal. Aber er hat sich gesagt, jeder hat es in der Hand gehabt. Und warum hast du es in der Hand? Weil einfach das Produkt für sich spricht. Und wenn du mit ihm dann sprichst über seine Weine, was man dann bewusst seine Weine sind, wo dann andere Sachen dann umstehen, wo wirklich dann Schneeberger umsteht und wo dann auch sein Name und alles umsteht, das sind dann schon fantastische Geschichten. Und ich durfte jetzt vorgestern seine neueste Kreation, den Schatzi-Wein, Wölschriesling trinken. Und meine Frau hat gesagt, und die trinkt auch gern, aber sie hat gesagt, da kannst du Pepper zaufen damit. Die hat in 10 Minuten, nicht lange, aber zu zweit, haben wir die Flaschen geschnappt. Und es war so gut. Und es war Herkunft. Und du hast da Kork. Und du hast da eine, da ist er umgestanden, unfiltriert. Das heißt, der Hansi macht da nicht nur sehr klassische Weine, sondern er traut sich auch, er tut auch. Und du merkst einfach, wenn es dann aus seiner Feder kommt, aus seiner wirklichen Handschrift, da ist dann passiert da viel mehr in einem Wein drinnen. Und genau das ist das Coole. Und ich glaube aber auch, und jetzt kommen wir mal zurück zur Geschichte, aus der Geschichte heraus, mit einer gewissen Größe, da kann sich schon ein bisschen spülen. Jetzt muss man helfen, wie groß seid ihr wirklich und was macht ihr da genau alles mit den 20 Leitern Familie?
Wie groß sind wir wirklich? Wir bewirtschaften 119 Hektar Rebfläche. Also wow. Relativ viel. Verteilt ist das auf zwei Bezirke, also im Bezirk Deutsch-Landsberg. Da haben wir bei Wies und Etzendorf-Schilcher knapp 7 Hektar. Der Rest ist im Bezirk Leibnitz und davon konzentriert sich hauptsächlich auf Sausal, aber Eichberg haben wir dann auch so, was sagen wir, 10, 14 Hektar in dem Bereich. Im Betrieb gibt es seit 1870. Das ist ziemlich eine lange Zeit. Man muss aber der Fairness halber dazu sagen, dass die Gründung zwischen 1850 und 1900, das gilt ja für die meisten Betriebe da in der Region. Und wie für die meisten Betriebe da in der Region gilt es auch, dass das nicht als Weinbaubetrieb oder als Weingut gegründet worden ist, sondern einfach als gemischte Landwirtschaft. Der Burschenschaft gibt es schon relativ lange bei uns, ich glaube seit 1920. Also halt gestartet mit klassischen Küchenburschenschank und was dann in der Küche drin gesessen bist. In die 50er, 60er Jahre hat das meine Oma bei ihr in der Küche gemacht und die war für Bockhändl bekannt. Also was für Burschenschank nicht mehr so typisch ist. Aber die hat halt einfach Bockhändl gemacht und wie gesagt, das hat sich halt so entwickelt, dass das einfach aus einer gemischten Landwirtschaft wie bei so vielen Betrieben mit Ackerbau, mit Viehzucht und so weiter und so fort, sich das entwickelt hat und mein Vater hat das dann komplett auf Weinbau umgestellt. Wir haben schon ein paar Tiere am Hof, wir haben Hühner und wir haben Wollschweine. Das muss ich aber sagen, ist nicht ganz Hobby, weil das Fleisch und die Eier ja im Burschenschank verarbeitet werden, aber mehr Liebhaberei und Leidenschaft, als dass es wirklich so ein wichtiges Betriebsstandbein wäre. Da geht es wirklich darum, dass man halt auch unser eigenes Fleisch haben wollen und verarbeiten wollen und so weiter und die eigenen Hühner.
Und jetzt muss ich einwerfen, wenn man wirklich, und Burschenschank ist ein Riesenthema, wenn man das beste Fleisch essen will in der Südsteiermark, dann gehst du da her, weil das ist fantastisch, was da passiert. Das ist eine Größe, das ist gar nicht so klar, ich glaube, wie viel sitzt bei selbst? Gefühlt 200.
Gefühlt 200 wird es ja hinkommen.
Ne? Ja. Und die haben eine Qualität jedes Mal, wenn ich da bin, das ist unglaublich. Und diese Vielfalt, diese Innovation, also da tut sich so viel in dem Haus und da ist, habt ihr Wild auch ab und zu?
Genau, ja. Wild haben wir auch, Fisch haben wir
auch. Wild, Fisch, eigene Sauen, also das ist bemerkenswert, was da Energie eingesteckt wird in Qualität.
Und gibt es das Backhändl auch noch? Muss ich jetzt fragen, als großer Backhändl-Fan in der Südsteiermark oder in der Steiermark generell?
Ja, das Backhändl gibt es leider nicht mehr. Weil das ja nicht mehr so ganz zeitgemäß für steirischen Burschenschank ist, wo es nichts Warmes geben soll und so weiter. Deswegen gibt es das Backhändl grundsätzlich nicht mehr.
Das heißt wirklich ein Burschenschank traditionell, aber doch in einer Größe, dass wenn ich wieder mit dem Radl vorbeikomme, ab 12 Uhr sehe ich hier gerade vor mir, bin ich sofort, also werde ich wahrscheinlich wirklich gut einen Platz finden. Das ist ja auch immer wichtig, wenn man das in seinen Routen einplant. Also man hat da wunderschöne Gegend, aber dann auch die Gelegenheit, wirklich einzukehren.
Genau. Und also wir würden uns ja freuen, wenn du mal vorbeikommst und nicht nur vorbeifährst.
Wird wieder passieren, weil, und das wäre für mich jetzt noch interessant, also erstens, es gibt es euch schon wirklich lang und die Familientradition und ihr habt auch wirklich sehr, sehr viele Hektar, aber eben auch eine, ja, wie ich gesagt habe, spannende Lage. Also vor allem das Sausal hat es mir sehr angetan, weil ich mir das immer, wie soll ich das erklären, landschaftlich nicht vorstellen konnte. Jetzt war vielleicht noch nicht jeder Zuhörer im Sausal und kann das immer so einschätzen, auch wie steil das teilweise wird oder dass man unten vielleicht auch dann mal an einem Maisfeld vorbeifährt und dann kommen die Weinberge. Aber was macht jetzt für euch beide, das finde ich jetzt auch vor allem natürlich bei dir, René, aber auch beim Hansi als Winzer dort im Sausal und auch natürlich, du hast noch weitere Weinberge, das hast du ja erklärt, aber was macht so das Sausal für euch aus?
Also ich fange mal kurz an, das Gebiet Kitzegsausal macht genau das aus, wenn du da sitzt und diese Kessel siehst, diese Steilheit, auch immer diese kühlen Brisen, was du da immer auch kriegst. Für mich macht das Sausal einfach das aus, dass die Weine durch ihre Herkunft wirklich einzigartig sind. Und wir haben das immer wieder, wir haben es ja kurz vorher besprochen, wir reden immer vom Schieferboden. Natürlich ist im Gebiet Kitzegsausal, wenn es über das Thema Ortswein geht, ist der Schiefer die Nummer eins. Aber trotzdem hat man eine gewisse Bodenvielfalt da. Wir haben vom Muschelkalk am Flammberg, auch der Hansi hat unterm Haus Muschelkalkbänke oder Kalkbänke. Und dann, wenn du rauffährst in den Ort Kitzeg, da hast du dann eben diese Steillagen mit Rot-Blau-Grau-Schiefer. Und du hast immer eine eigene Würze, Säure, du hast eine eigene Struktur einfach drin im Wein, die einfach so eigenständig ist für das Gebiet Kitzegsausal. Und deswegen schätze ich es so, weil es einfach, ja, wie gesagt, diese Eigenständigkeit hat und einfach eigenes Geschmacksbild auch hat.
Ja, also ich probiere das jetzt einmal kurz zu beschreiben, was ich da gerade sehe, weil wir sitzen ja mitten in Kitzegsausal und wir sitzen ja auf der Boschenschank-Terrasse, deswegen hört man immer zwischendurch einen Traktor fahren, die Nachbarin schreien oder irgendwo ein Motor sensen. Aber was wir da jetzt sehen, also unser Betrieb liegt jetzt auf 420 Meter Seehöhe. Jetzt, wir sehen da die Kitzeger Kirchen rechts von uns, das sind 564 Meter. Dahinter, was wir nicht sehen, ist der Dämmerkogel, der höchste Punkt im Sausal, wo dann auch von uns die Lage Hochbrudersegg ist. Das sind, glaube ich, auf dem höchsten Punkt 620 Meter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und wenn man dort oben ist, oder vor allem generell, wenn man am Dämmerkogel ist, was sehr steil ist, sehr scharf ist, alles schiefer ist, dann hat man quasi immer einen Blick auf den Kolmspeig. Und das ist ganz entscheidend, warum erwähne ich das Kolmspeig, weil von dort halt immer der kalte Winter herkommt. Und dort ist dann also der Sausal aus. Man sieht dann jetzt Sackertal eine, Sulmtal, Sackertal, die Gegend eine und halt Richtung Kolmspeig. Wenn ich da jetzt ein bisschen links von uns durch habe, da schauen wir nach Slowenien. Es wird jetzt gerade ein bisschen dunstig, aber wir sehen da unten gerade noch Sveti Tu. Also wir schauen da in die Südsteiermarkkappe und dann hinter uns geht es Richtung Flamberg, St. Nikolai. Und das ist eben so ein bisschen der tiefere Teil vom Sausal Richtung St. Nikolai. Läuft es dann ein bisschen aus, weil der Sausal wird ja von den zwei Flüssen Sulm und Lasnitz begrenzt. Und vor allem im tieferen Bereich vom Sausal haben wir, was oft gar nicht so kommuniziert wird, Muschelkalkböden, also Kalkschaumböden. Und eben auf die sehr hohen und steilen Lagen haben wir eben den Schiefer. Und das macht, ja, das zeichnet so ein bisschen das Sausal aus. Wir sind ja der nordwestliche Teil der Südsteiermark. Dementsprechend auch ein bisschen kühler, also ist ein bisschen höher. Ja.
Ist der Weinanbau im Sausal jetzt in den letzten Jahren verhältnismäßig zu anderen Regionen? Wir wissen ja, dass vieles sich von Mischbetrieben dann zu reinen Weingütern entwickelt hat, grundsätzlich. Aber wie ist das im Sausal? Ich erlebe das Sausal als eine Art, ja, wie soll man sagen, Trend- oder Boomregion. Das kann jetzt natürlich auch sein, weil ich persönlich aus meiner Brille lebend im Bezirk Tirol Kitzbühel und Kitzegg war natürlich irgendwie, hat das direkt einen Haken bei mir gesetzt. Ist halt so. Also ich habe immer drauf geschaut und ich erlebe das aber natürlich bewusst immer mehr. Wie seht ihr das als Experten? Ist das Sausal so eine Vorzeige- oder Trendregion geworden oder schon immer gewesen?
Ich habe das, glaube ich, schon einmal gesagt, dass eben das Thema vor allem Riesling seit den Zisterziensermönchen im Gebiet Kitzegsausal ist. Das heißt, das Gebiet war immer schon sehr interessant für Weinbau. Es hat wahrscheinlich, da bin ich jetzt wahrscheinlich zu jung für das Ganze, in die 70er, Anfang 80er Jahre sein Hochgebiet gehabt, wo alle, wir haben eigentlich immer nur über Kietze geredet. Also Kietze war in der Südsteiermark sicher mal die Nummer 1 oder der erste Anlaufpunkt für die Südsteiermark. Was dann passiert ist, ob es ein bisschen verschlafen ist oder nicht, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Es hat sich dann alles ein bisschen weiter in den weiteren Süden, auf die Weinstraßen verlagert. Das Schöne am Gebiet Kitzig-Sausel ist, es tut sich immer was, aber es ist nicht überlaufen und du hast einfach eine ganz andere Gegend. Also es ist, wenn man es anschaut, Kitzig-Sausel, und das gefällt mir, dass der Hansi das selber sagt, du fährst dann in die Südsteiermark. Wir sind alles da Südsteiermark, aber wir reden doch immer von der Weinstraßen dann, von der Südsteiermark, und das ist Kitzig-Sausel, weil es einfach eigenständig ist. Es ist vielleicht ein bisschen ein Zacken ruhiger da herum. Es ist vielleicht ein bisschen, es hat einen ganz anderen Charme, weil es einfach, wie gesagt hat, schroffer, steiler ist. Auch wenn du mit Radl fährst, also wenn du ein E-Bike hast, es schaut nicht. Also du quälst dich gern, dann ist es richtig cool da zum Fahren. Aber du merkst das schon, da ist schon richtig steil. Aber im Großen und Ganzen ist es ein fantastisches Gebiet, was einfach irrsinnig viel Ruhe mit sich bringt.
Ja, ich habe es ursprünglicher empfunden. Aber eben die Weine, auch wenn ich natürlich die südsteirische Weinstraße liebe, aber bei den Weinen eben auch so viel, ja, eben Vielfalt. Also es war anders, das Erlebnis, für mich jetzt als Konsument. Hansi, wie siehst du das? Weil du hast ja auch ein großes Portfolio.
Ja, wie sehe ich das? Also natürlich, also ich bin ja da aufgewachsen und dementsprechend stark verwurzelt da, und natürlich sehe ich das so, dass das Sausal der besondere Ort in der Südsteiermark ist. Und gerade vorher habe ich ja gesagt, da schauen wir in die Südsteiermark, habe. Weil das Sausal eigentlich für mich schon ein eigenständiges Gebiet ist. Und naja, ich werde da nicht erzählen, dass das Sausaler Weine jetzt nicht so cool sind. Ne? Die sind super cool und sind auch geprägt von der Herkunft. Natürlich erzählt das jeder oder viele. Aber ja, ich finde eben durch die Höhenlage, durch die Beschaffenheit, also durch die Steilheit und durch die Böden hat das Sausal schon eine starke Eigenständigkeit. Und natürlich geht es dann auch immer Hand in Hand mit Betrieben, die so Leitbetriebe sind oder waren. Hirschmuckl zum Beispiel, weil du die 70er, 80er Jahre erwähnt hast, das war sicherlich ein großer Vorreiter auch, und der auch ganz stark, also diese Stärken vom Sausal, dieses Steinige, dieses Scharfe auch gespült hat. Und natürlich, ihre Region lebt in erster Linie von den Leuten, die eine Vision haben und die Region voranbringen wollen. In erster Linie natürlich die eigenen Betriebe voranbringen wollen. Und ja, und jetzt glaube ich, ist da wieder eine Winzergeneration da, die viel macht und die sehr engagiert ist, die über den Tellerrand ausschaut. Und auch so, was ich auch immer spannend finde, charakterlich spannende Leute sind.
Weil es auch, wie der René schon gesagt hat und wie ich es auch erlebt habe, weil es auch eine Region ist, die ja ein bisschen fordert vielleicht. Und deswegen ist der Charakter auch ein bisschen anders ausgeprägt. Ihr habt ja, muss man sagen, jetzt nicht immer alles in großen Flächen direkt verfügbar, sondern auch kleinere, wie sagt man, Parzellen und so weiter. Also das ist schon nicht so zugänglich eben.
Das stimmt schon. Also, und es ist, also das macht ja viel von der Landschaft aus. Wir haben ja nicht so die riesigen, zusammenhängenden Weingartenflure im Sausal. Das gibt's ja nicht. Da gibt's ja keine 30 Hektar lang oder so. Das ist, tut das einmal ein Hektar, dann sind dort wieder Viere und dann ist wieder dort einer und so geht das fort. Und das macht's ein bisschen das Liebliche von der Landschaft aus, dass das so ein Wechsel ist. Weingarten, Wald, hin und wieder Streuobstwiesen und so weiter. Und ja, und Sausal fordert, ja, das stimmt schon. Ne?
Auch eben, weil es steil ist, gell? Also ich habe ja immer wieder, ich weiß, der René wird jetzt eventuell die Augen verdrehen, du wirst es sehen. Ich komme immer wieder auf das Thema steilster Weinberg, weil mich das einfach super fasziniert, wie man das überhaupt dann alles bewirtschaftet. Bei euch sind auch schon mit die steilsten dabei, oder? Darf man schon sagen. Ich weiß, jeder sagt, er hat den steilsten Weinberg, aber bei euch habe ich auch die mit steilsten Weinberge gesehen.
Genau, der steilste Weinberg in der Südsteiermark, wenn ich das jetzt komplett richtig habe, ist auf der Einöd und gehört dem Ali Bernd. Und der ist wirklich sehr steil, weil daneben war oder ist, aber für mich war die Startwiesen für die Paragleiter. Und da habe ich auch mal ein kurzes Intermezzo gehabt als Paragleiter. Und da hat es mich beim Starten einmal auf der Wiesn erwürfelt, weil es so steil war beim Losrennen. Und dann habe ich mir beide Knöchel übertragen.
Also lieber Crossfit.
Lieber, ja, also genau. Sicherheitshalber Crossfit. Ja. Und ja, nochmal wegen der Steilheit. Also, das hat immer das, ich glaube, so Mitte der 90er Jahre hat das ja mit diesen Terrassenprojekten angefangen im Sausal. Weil Sausal war ja, das muss man ja immer dazu sagen, du hast das Ende Mönche erwähnt mit Weinbau und das war ja, hat ja alles der Kirche gehört und der Weinbau im Sausal war ja viel größer, wie er heute ist. Und eben, um nicht noch mehr Flächen zu verlieren, hat man Terrassen gemacht. Und auch bei uns da, also wir schauen gerade so in die Terrassen rein, und unser Hausnamen hier, also jeder hat ja so einen Vorgenamen in der Südsteiermark, ist Reschleitenbauer. Und das heißt nichts anderes wie so übersetzt der Bauer vom steilen Hang. Und ich habe in der Vorbereitung zu unserem Podcast jetzt vorher mit dem René gerade geredet, dass ich schon im Volksschulalter da halt mitgeholfen habe, immer speziell in die Sommerferien, dass ich die Eltern das Geld gespart haben fürs Feriencamp oder so. Weingartenspritzen geholfen und das, wo jetzt Terrassen sind, war früher halt ein normaler Weingarten, der nicht zum Befahren war, weil das so steil war. Und da ist mit Schlauch gespritzt worden. Also der Hausnamen Reschleitenbauer und der Umstand, dass es so viele Terrassen gibt, sagt schon, warum das Haus halt steiler und schroffer ist. Ja. Mhm.
Das heißt Resche leiten, also ja. Resch steil.
Genau. Leiten für Hang oder Hügel, genau. und Resch für Stein. Ganz ursteirisch.
Ja, also cool, das habe ich nicht gewusst. Vor allem, weil Resch ja auch hier anders, also hier Tirol, anders verwendet wird. Und aber letztendlich ist es die gleiche Bedeutung, wenn man so will. Wenn ihr da jetzt sitzt und auch auf Weinberge schaut und eben sagt, es geht auch immer ein kühlerer Wind, dann bringt uns das natürlich auch zu dem Thema Cool Climate. Ihr seid ein bisschen mehr Cool Climate als weiter unten, oder? Oder weiter südlich?
So würde ich das schon sehen und sagen, ja. Auf alle Fälle. Was uns vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen einen Vorteil bringen könnte, aber halt allgemein mit veränderter Klimasituation uns alle vor große Herausforderungen stellen wird. Ja. Auch im kühlen Kitzigsausa, weil es ist doch ein sehr heißer Sommer mit sehr heißen Nächten, muss man auch sagen. Da hoffe ich ehrlich gesagt schon, dass sie das, jetzt kühlt es, also die letzten zwei Tage kühlt es ein bisschen ab und da hoffe ich dann auch, dass das zur Lese hin so ist, dass man eben dieses Cool Climate mit dem großen Unterschied Tag und Nacht temperaturmäßig dann auch zur Lese haben. Das ist, ja, und das glaube ich schon, das sind so die großen Herausforderungen, die man kaum verändern können.
Ja, über das Thema haben wir heute schon geredet kurz, weil vor zwei Monaten haben wir in die Podcasts immer gesagt, es wird heuer ein bisschen schwieriger, es hat sich jetzt wieder alles ein bisschen eingependelt, es schaut in die Weingärten richtig gut aus. Was ich jetzt auch vom Hansi gehört habe, ist Verrieselung ein Riesenthema, aber das haben wir jetzt eh schon vor einige Winzer gehört, dass es ein Thema ist, aber ansonsten, ich glaube, es ist alles gesund, es ist alles angerichtet, wenn es jetzt warm bleibt, zwischendurch ein Rehm kommt, nicht zu viel bei den Ostbauer kommt, dann könnte es, glaube ich, schon, es wird wahrscheinlich ein Jahrhundertjahrgang werden, das wissen wir.
Aber der wird es ja alle Jahre.
Das wird ja alle Jahre, aber ich glaube, das wird schon ein sehr gutes Jahr werden.
Das glaube ich nämlich auch, weil nur so ganz kurz einmal zum Ablauf Vegetation in der Steiermark. Es war jetzt gar nicht so ein trockener Winter, es war ja nicht ein niederschlagsreicher Winter, aber es war gar nicht so trocken. Wir haben da schon trockenere Winter gehabt, wo der Austrieb halt sehr stark verzögert war. Ein relativ normaler Austrieb. Was wir dann schon gehabt haben, was man dazu sagen muss, es hat Spätfröste gegeben. Die haben natürlich schon ein bisschen die Weingärten beeinträchtigt. Und dann so zu der Zeit, was dann zum Wachsen angefangen hat und was dann mit dem Pflanzenschutz rausgegangen ist, da habe ich schon gedacht, bist du gescheit, das startet so wie das letzte Jahr und das war jetzt nicht so super, wenn ich das sagen darf. Ja. Also der Wein natürlich großartig, aber Riesenherausforderung. Und wir haben dann rund um die Blüte hat es relativ viel geregnet, da hat es relativ viel verrieselt. Es war die Vivinum so zu dem Dreh und da war ja so ein bisschen die Stimmung, ah ja, und fängt schon wieder an, so wie letztes Jahr. Und jetzt ist es eigentlich durchgehend schönes Jahr. Es gibt Niederschlag, aber keine Regenperioden. es passt ganz gut, Vegetation super, du schaust in die Weingärten aus, du siehst, es ist alles vital, die Weingärten sind grün. Peranospora ist jetzt für die Trauben kein großes Thema mehr, die Wipfeln werden wahrscheinlich ein bisschen krank werden, das ist jetzt aber nicht so tragisch. Und so, ich glaube, wenn du es ein bisschen so vergleichst, die, so, es passt heuer alles relativ gut, so vom Witterungsverlauf. Es ist genug Regen auch da. Und also meine Meinung ist immer so, dass die guten Jahrgänge in der Steiermark gar nicht so die ganz heißen und trockenen sind, sondern der war schon ein bisschen genug Wasser da war, so 21 so ähnlich. Und also tun wir es nicht verschreien, aber momentan schaut das mehr als gut aus. Natürlich hängt dann alles vom Herbst ab, das wird entscheidend sein. Aber also jetzt ist fast so picture perfect.
Mhm. Und wie viele, ich würde fast sagen, wie viele Köpfe muss man denn dann aufhaben als Winzer mit so vielen Hektar? Ist es so, dass du wirklich eine Aussage überhaupt treffen kannst oder aufgrund der verschiedenen Lagen, Herkünfte, auch ja eben Regionen, ist es für dich schwierig, das alles so zusammenzubringen? Also steht man quasi morgens auf und überlegt, wie schaut's in der anderen Ecke aus, quasi am äußersten End? Oder ist es schon so, dass man das zusammenfassen kann, weil es dann doch so unterschiedlich nicht ist?
Also zusammengefasst, so allgemein habe ich es jetzt da gerade, also mit dem, was ich vorher gesagt habe, aber es ist dann schon sehr unterschiedlich. Weil, also du hast ja verschiedenste Sorten, du hast verschiedenste Lagen, und mit den Lagen, ist ja, das hat ja mit der Wüchsigkeit zu tun. Also es wächst ja mancher Boden einfach gar nicht, so wie Hochbodersäck, da ist nur Schiefer, da ist kaum eine Humusauflage, da ist kaum ein Ertrag. Und dann gibt es wieder viel wüchsigere Böden, ne? Oder wo mehr Sandanteil ist, wo das Wasser länger gespeichert wird, die ein bisschen mehr, wo es ein bisschen mehr Pilzdruck gibt. Also es ist schon wirklich immer gut zum Überlegen, wann arbeitest du wie, was und so. Also das ist nicht nur zum Denken, sondern ich muss auch viel aufschreiben. Also ich habe ein externes Gehirn auch noch, weil ich da merke das alles nicht mehr. Aber ja, also weil wenn du das so gescheit machen willst, musst du halt viele Faktoren mit eindenken und musst halt viel unterwegs sein in die Weingärten. Und das ist ja das, was ich tue. Also bevor der René gekommen ist, war ich noch draußen mit dem Traktor Laub schneiden und bin halt auch, also ich singe ja selber, ich habe das, fangen wir mal so an, ich habe das große Glück, dass ich einen sehr aktiven Vater habe, manchmal ist man vielleicht ein bisschen zu aktiv, und der ist ein großartiger Geschäftsmann und der kümmert sich super um den Betrieb und ich singe halt mehr so als Weinbauer und ich bin halt die eine Hälfte vom Jahr im Keller und die andere Hälfte im Weingarten und das ist ja das, was mir Spaß macht. Und ja, verbringen wahnsinnig viel Zeit aus und das finde ich, dass es wichtig ist, weil du kriegst ja kein Gefühl für einen Rebstock, wenn du nicht dabei bist, wenn du nicht daneben stehst, wenn du nicht damit arbeitest, dann kannst du Geschichten erzählen, dass du das zweiter Hand kennst und nicht von deinen eigenen. Mein Gott.
Hochbruderseck war jetzt schon ein gutes Stichwort, auch für die zweite Folge, denn solche schwierigeren, sagen wir es jetzt mal, Lagen, aber auch, sind sicher auch ja eine Liebhaberei auch, nicht nur, also natürlich auch wirtschaftlich interessant, aber letztendlich ist es etwas, was fordert und das entscheidet ihr dann auch, dass das eben ein eigener Wein wird. Und Sauvignon Hochbruderseck zum Beispiel, hoch dotiert, immer wieder mit Preisen versehen, ist ein Beispiel. René, was wir dann jetzt in der zweiten Folge auch noch aufnehmen werden, was es dann alles für Weine gibt, mal über das hinaus, was vielleicht jeder nicht nur in der Hand hatte, wie ihr das schon gesagt habt, sondern auch schon im Mund. Denn, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder eigentlich Schneeberger schon getrunken hat. Aber wie hoch das dann geht, qualitativ, das können wir vielleicht noch aufdecken.
Der Hansi hat ja keine Ahnung, wie viel Wertschätzung ich da jetzt wirklich habe, weil das, was man muss ja diese Produktvielfalt, du musst dir vorstellen, wie viel er wirklich verarbeitet und was der im Kopf haben muss. Also da gibt es einen Winzer in Deutschland, der Markus Molitor, der macht gefühlt auch 5000 Weine, nur gefühlt macht der Hansi übers Jahr gesehen 10.000 Weine, weil der hat ja nicht nur seine Hausweine, dann hat er seine Supermarktweine, dann hat er Spirituosen, dann macht er Wermut. Also das ist ein Tausendsasser und das, ich meine, das hat da ein externes Hirn und er braucht, was er ab und zu was aufschneiden muss, ist klar. Also das ist schon beeindruckend, welche Sortenvielfalt und was für eine Vielfalt da im Haus passiert. man darf seine große Liebe, die Sarina, nicht vergessen, weil ohne ihrer, glaube ich, die das Marketing macht und die ja schaut, dass der Hansi läuft und funktioniert, der das, glaube ich, nicht ganz so laufen.
Finde Tipps. Ja. Ja, das muss ich schon ganz ehrlich sein, meine Frau ist meine große Stütze im Leben und die mich erdet und gleich birgt und ja, ich will wirklich, so ein kleiner Einblick in mein Privatleben, ich werde jeden Tag munter, so, keine Ahnung, 6 herum und denken, wo ist sie? Und sie rennt durch den Garten und durch den Garten geht, also sie ist eine wahnsinnig konsequente Frau. Ja, oft ein bisschen streng mit mir, aber ich glaube, ich brauche das.
Ich glaube, wir brauchen das.
Das glaube ich auch. Ich werde jetzt auch streng sein und werde in unserer zweiten Folge dann nochmal auf diese ganzen Themen eingehen, euch dahin bringen, weil jetzt werden wir die erste Folge abschließen, denn wenn wir mit euren Weinen jetzt anfangen, also was das Weingut Schneeberger, was du, Hansi, alles produzierst, das schaffen wir nicht mehr. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Also ich kann wirklich nur sagen, es wird auch noch sehr, sehr spannend in der zweiten Folge und der ein oder andere wird erleben, was er alles von Schneeberger schon getrunken hat und was er vor allem noch trinken sollte. Und in der Zwischenzeit kann ich einfach nur wieder sagen, einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte, macht weiter so, bleibt gesund und ich freue mich auf die zweite Folge. Ciao.
Alles Liebe und ich freue mich wieder, wenn es weitergeht.